und habe dort einmal einen Fachraum angezündet.
Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Wir freuen uns heute auf Dr. Chris Richter, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Physikdidaktik an der Uni Oldenburg. Heute erfahren wir unter anderem, wie Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht planen sollten und was es in diesem Zusammenhang mit didaktischer Rekonstruktion und der Lernaktivitätskurve auf sich hat. Liebe Chris, schön, dich heute hier zu haben.
Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein und ich hoffe, ich kann alle eure Fragen beantworten.
Da bin ich mir sicher. Zumindest die Antwort auf die erste Frage wirst du wissen, denn wir gucken wie immer zuerst auf die Vita unseres Gastes und damit gucken wir, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Wie hat deine Vita angefangen?
Ja, das war alles ein bisschen sehr schräg. Ich habe also zuerst Chemie studiert. Ich bin also von Haus aus Chemikerin und zu einer Zeit, als Frauen in dem Beruf eben halt noch nicht allzu viel verloren hatten, was uns auch während des Studiums also immer sehr deutlich gemacht wurde. Aha. Und habe dann damals schon angefangen zu promovieren und bin dann während meiner Promotion schwanger geworden. Und damit war für mich also erstmal meine Reise zu Ende. Ich war aber nie arbeitslos in meinem Leben, aber bin in die Erwachsenenbildung gegangen und habe insgesamt 14 Jahre an verschiedenen Ausbildungsträgern gearbeitet. Da habe ich gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich 2001 gesehen, dass Lehrkräfte gesucht werden in Niedersachsen für Chemie und Physik. Und habe gedacht, das kannst du ja mal ausprobieren. Und dann habe ich gedacht, machst du einfach dein Referendariat noch. Und dann bin ich 2001 mit 45 Jahren ins REF gegangen und habe mein Referendariat gemacht mit den Fächern Chemie und Physik und bin dann 2003 als Lehrerin angefangen für Chemie und Physik und Mathe im Haupt- und Realschulbereich. Hatte meine erste Anstellung in Bifilstede, da war ich 7 Jahre. Bin dann als Konrektorin an die Hauptschule Süd gegangen, habe da den ganzen Prozess mitgemacht, von der Hauptschule zur Haupt- und Realschule und dann zur Oberschule. Das ist alles in dem Zeitraum passiert. Ja, und war seit 2000, jetzt möchte ich nicht lügen, seit 2009 immer begleitende Lehrkraft in der Physikdidaktik. Also seitdem arbeite ich schon hier an der Uni. Und 2016 hat Michael Komrek, mein Chef, mich gefragt, ob ich im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung an die Universität wechseln möchte. Ja, und dann bin ich 2016 an die Uni gekommen.
Ja, was da nicht so rund läuft, da wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Aber ich hab so viele Fragen zu deiner Biografie. Gerade sagtest du ganz am Anfang, dass du, das habe ich so zwischen den Zeilen gelesen, dass du durchaus da auch Vorurteilen in deinem Studium ausgesetzt warst. Denkst du da an eine bestimmte Situation, wo du irgendwie mal angefeindet wurdest? Oder waren das immer so subtile Sachen, die wahrscheinlich hauptsächlich männlichen Professoren dann so haben fallen lassen?
Ja, das war also nicht subtil, das war schon ganz offensichtlich, wenn wir morgens wenn wir morgens im Labor waren und der Prof kam rein, dann hieß es, was wollen die ganzen Weiber hier?
Oh wow.
Oder ein anderer Prof sagte, was wir Männer durch Intelligenz schaffen, das müssen sich Frauen hart durch Fleiß erarbeiten. Das waren so Sprüche, mit denen wir damals umgehen mussten.
Ja, gut, es ist ja echt gut, dass einige Zeit ins Land gegangen ist seitdem.
Ja, es hat sich auch sehr viel geändert, krass. Ja.
Mhm. Ja. Und später, das wäre dann noch meine zweite Frage, später war dann aufgrund von Familienplanung die Promotion dann zu Ende, beziehungsweise nach der Promotion vermutlich, ne? Die hast du zu Ende gemacht, aber dann gab es für dich keinen Weg, in der Wissenschaft zu bleiben?
Also ich habe meine Promotion erst vor 4 Jahren abgeschlossen, und zwar in dem Zeitraum, wo ich hier jetzt an der Uni wieder war.
Okay.
Bin deswegen jetzt nicht frustriert oder verbittert, sondern ich fand meine Umwege, die ich gegangen bin, eigentlich ganz toll.
Das Statement habe aber auch ich, als ich mit dem Studium angefangen habe, noch gehört, dass wenn man in Biologie oder Chemie später irgendwas machen möchte, dann braucht man schon einen Doktor. Ansonsten schult ganz schnell um und werdet Lehrer. Habe ich mir damals nicht zu Herzen genommen, war nicht mein Weg, aber dafür haben wir dich ja heute hier.
Ja.
Ja, ich glaube, ich überlege auch gerade, ich glaube, Chemie ist nach wie vor das Fach mit der höchsten anschließenden Promotionsquote. Ja. Ich glaube, irgendwie so um die 90%. Ich weiß gar nicht, ob das sich noch weiter zugespitzt hat in den letzten Jahren. Weißt du das zufällig, Chris?
Also zugespitzt sicherlich nicht, aber es ist eben halt so, dass in Naturwissenschaften immer noch, also gerade jetzt hier im deutschsprachigen Raum, der Doktortitel erwünscht ist. In anderen Ländern ist das gar nicht so. Aber hier ist es eben halt, muss man das machen, wenn man arbeiten will in dem Beruf. Eine meiner Bekannten, die ist im Ausland und wenn man da in die Wirtschaft geht, wir brauchen keinen Doktortitel. Da macht man nur einen Doktortitel, wenn man ja eben halt eine Uni-Karriere machen will. Ja, wir haben's mit Titeln in Deutschland.
Ja, das stimmt, ne? Das merkt man immer wieder. Wir sind, wir legen sehr, sehr viel Wert auf unsere Abschlüsse und auf das Papier, was man dann am Ende in der Hand hält. Ja.
Und dann fragt man sich, was soll ich jetzt machen? Denn für die Hälfte der Berufe, die man sich früher mal gedacht hatte, die man machen möchte, ist man dann überqualifiziert.
Ja, also ich denke hier nicht. Also hier wird ein Doktortitel immer überall gern gesehen. Aber ja, ich denke, im Ausland braucht man das nicht. Also
gut, Chris, auf diesem Weg hast du bestimmt das ein oder andere Fettnäpfchen nicht ausgelassen. Kannst du uns teilhaben lassen an deinem größten Fail auf all diesen Wegen?
Ich habe lange überlegt, welche von meinen vielen Fails ich dann nehme und habe dann mir überlegt, ich werde euch teilhaben lassen an einer Geschichte, da war ich schon Lehrerin, in wie viel Städte an der Schule und habe dort einmal einen Fachraum angezündet.
Mit Absicht?
Nein, natürlich nicht mit Absicht, aber wir hatten kurz vor Weihnachten abgeschlossen mit der Kernspaltung und da gibt es immer so eine kleine Geschichte, so ein Fleißkärtchen für die Schüler und Schülerinnen. Die dürfen dann basteln, so eine kleine Platte, wo man so Streichhölzer drauf klebt und einfach um die Kettenreaktion zu veranschaulichen. Und das wird immer gerne gemacht, so ein, zwei Schüler, Schülerinnen machen das auch immer und dann kriegt man so eine kleine Platte, was weiß ich, so maximal 20 mal 20, da sind dann, was weiß ich, so 500-600 Streichhölzer drauf und wenn man dann eins an der Ecke anzündet, dann sieht man also sehr schnell und sehr schön, wie das also anfängt, also so, ja, so richtig stichflammenmäßig dann hochzugehen. Also wie so eine Kettenreaktion halt abläuft. Und in dem Jahr hatte ich so ein ganz fleißiges Mäuschen. Die kam an mit also einem Riesenblatt, 1 Meter mal 50 Zentimeter und hatte 7.347 Streichhölzer mit Heißkleber da drauf geklebt.
Eieiei.
Und ich habe das wirklich unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte rausgehen können. Es war Winter, es war kalt, ich hatte keine Lust und bin also mit meinen Schülern dann wie immer in den Fachraum gegangen, habe das Ding dann auf das Pult gestellt, habe aber dann Gott sei Dank noch die Eingebung gehabt und habe einen Feuerlöscher parat gehabt. Und ihr glaubt es nicht, ihr glaubt es nicht. Also wir haben ein kleines Streichholz angezündet und in Sekundenschnelle ist das Ding hochgegangen. Eine Feuerwand, die wirklich hochging in die Decke. Ich sofort, also Feuerlöscher an. Das war aber noch nicht alles. Da fing der Heißkleber dann an zu brennen. Oha. Und es gab eine riesige schwarze Wolke. Da waren die Kinder war schon draußen. Ich habe das Ganze dann gelöscht und so. Hab mir anschließend dann das Elend angeguckt. Und ja, es war alles schwarz. Also die Wände waren schwarz, die Decke waren schwarz. Und es war Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Also außer dass eben halt, war ja ein feuerfester Tisch und so weiter. Es war eben halt nur alles schwarz. Und wir hatten damals noch keine Feuermelder und Feuerwehr ist auch nicht gekommen. Die Kinder waren alle gut untergebracht. Ich bin dann anschließend zum Beichten zur Schulleitung marschiert. Und ach, unser Konrektor damals, der war ziemlich gut drauf, sagte, ach, der muss sowieso renoviert werden, ist kein Problem.
falls die fleißige Schülerin, die das damals gemacht hat, zufälligerweise diesen Podcast hört. Danke dafür, dass du so fleißig warst und uns diese Geschichte beschert hast, indirekt.
So, jetzt hoffen wir aber auch natürlich, Bianca, dass bei uns der Schrecken nicht nachher kommt, nach dem Fachwort.
Nee, genau. Wir möchten einfach nur ganz normal ein bisschen raten, wie in jeder Folge, welches Fachwort, welches Wort, was du in deinem Arbeitsalltag als ganz normal empfindest, aber dem Laien nicht unbedingt beläufig ist, dürfen wir denn heute erraten?
Ja, ich habe euch da eins mitgebracht. Das ist Basismodellverschachtelung.
Basismodellverschachtelung. Es sind ja keine Basismodelle und keine Verschachtelungen. Das heißt, es ist ein Modell und eine Verschachtelung da drin. Das heißt, ich habe ein Modell zum Beispiel von meinem Unterricht, wie ich den gestalten möchte, einen groben Fahrplan, sagen wir mal. Und dann stelle ich aber während der ersten zwei Haltestellen schon fest, ich glaube, wir fahren in eine bisschen andere Richtung und dann verschachtel ich einfach in diesem Plan einen weiteren Plan, nehme mein Basismodell, passe es an, unter anderen Tools, die ich von vorher auch kenne, und habe dann den Rahmen nicht geändert, aber in meinem Basismodell eine Verschachtelung neu angeordnet.
Klingt ganz toll.
Ja, dann du hast es jetzt also auf die Didaktik bezogen, dann muss ich in eine andere Richtung gehen. Dann muss ich das auf
was in Physik
Fachliches.
Denken.
Ja, beziehungsweise Chemie, ja. Ja. Ich hätte jetzt an Chemie gedacht. Und die Basismodellverschachtelung ist natürlich eng verwandt mit der Basenmodellverschachtelung. Und da sind wir ganz, ganz eng bei der Chemie. Und jetzt wird's wild, wenn ich zwei Laugen zum Beispiel zusammenkippe, dann habe ich eine Verschachtelung davon. Ich hätte vielleicht anfangen sollen und in die Richtung Didaktik auch gehen sollen, dürfen.
Aber es klang auch überhaupt nicht schlecht. Nee, aber Bianca, die war schon ganz nah dran. Es gibt einen ganz berühmten Professor, Bildungswissenschaftler, Fritz Ohse heißt der. Und der hat sich tausende von Unterrichten angeguckt und hat festgestellt, dass die alle ähnlich ablaufen und hat Basismodelle des Unterrichts daraus extrahiert. Und er hat damals 12 verschiedene Basismodelle entwickelt und in der Physik nutzen wir davon 3. Nur kann man die nicht einfach so, also man kann die nicht einfach so miteinander oder durcheinander bringen. Also nicht so, wie du das gesagt hast, sondern man kann die verschachteln. Also es gibt diese Basismodelle und diese Basismodelle haben alle Lernschritte. Und diese Lernschritte, das sagt Herr Oser, müssen nacheinander eingehalten werden, damit Unterricht funktioniert. So, jetzt kann man aber nicht sagen, ich fange mit einem Basismodell an, meinetwegen, ich mache das Basismodell problemlos und dann fällt mir auf einmal ein, oh, das funktioniert nicht, jetzt mache ich mal eben schnell ein bisschen was anderes. Das geht nicht. Mhm. Weil da werden Lernprozesse nicht weiter angeregt und also da kommt man total durcheinander. Aber man kann sie eben halt so verschachteln, dass man zum Beispiel das Basismodell Konzeptbildung nimmt und meinetwegen an der Stelle, wo man im dritten Lernschritt die Merkmale des Prototypen dann behandelt, dass man sagt, so, das machen meine Schüler jetzt durch das Basismodell entdeckendes Lernen. Das heißt, ich gehe erst 3 Schritte des einen Basismodells durch, dann kommen die 5 Schritte des entdeckenden Lernens und dann mache ich die letzten beiden des anderen Basismodells fertig. Also Ziel der ganzen Geschichte ist, dass jeder Lernschritt eben halt eingehalten wird, aber man kann sie eben halt ineinander verschachteln. Und das machen wir häufig im Unterricht, nur die meisten merken das eben halt nicht.
Können wir das an einem Beispiel konkret machen? Also vielleicht können wir sogar das Beispiel nehmen, was Bianca gerade gebracht hat. Wir haben Elektronen, die um unsere Neutronen und Protonen rasen. Zumindest haben wir dieses Bild der Ringe im Kopf. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Konzept, was man in erster Ebene einführen könnte, sagen könnte, so kann man sich das als Theorie, als Handreichung quasi vorstellen. Und jetzt sollen die Schülerinnen und Schüler das entdecken können im nächsten Schritt, in der nächsten Verschachtelung?
Ich würde das mal am Beispiel der Kräfte versuchen klarzumachen. Was gibt es für Kräfte und wie wirken die? Wenn man dieses Basismodell Kraft einführt, dann geht es erst darum, dass man das Vorwissen aktiviert. Das ist der erste Lernschritt, dass man zum Beispiel über ein Brainstorming abruft. Und dann versucht man, diesen Prototypen das aufzubauen. Also, welche Kräfte kennst du und wie wirken Kräfte? Das macht man zum Beispiel, und jetzt verschachtel ich, das mache ich zum Beispiel durch Experimente zum entdeckenden Lernen, dass die Kinder, die bekommen Knete, die bekommen kleine Wagen, die bekommen eine Windmühle und so weiter und so fort und müssen dann entdecken, was habe ich für Kräfte, die da wirken und was habe ich für eine Wirkung. Und das ist eben halt der Prototyp und im dritten Lernschritt werden dann die Merkmale nochmal ausgeschärft und so weiter. Und so wird nach und nach Wissen aufgebaut. Und die letzten beiden Lernschritte des Basismodells, also erstmal Anwendung des neuen Konzepts, und dann könnte man eben halt beim Transfer des neuen Konzepts auf andere Bereiche könnte man dann eine Problemlöseaufgabe machen. Also dann hat man jetzt nochmal wieder ein neues Basismodell, wo man sagt, so jetzt löst ihr ein Problem und damit könnt ihr dann, also das Konzept, was ihr vorher gehabt habt, anwenden, um dieses Problem zu lösen.
Okay, also das ist eines der gängigen Modelle, die von Lehrerinnen und Lehrern angewandt wird, um ihren Unterricht effektiv zu gestalten. Das nehme ich jetzt gerade schon mal mit. Und jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht, wir haben ja in der Einführung schon zwei weitere Fachbegriffe versprochen. Und ich hänge gerade an der Lernaktivitätskurve. Ist das damit eng verwandt, wenn ich, also in dem Moment, wo ich als Lehrerin oder Lehrer dieses Konzept, was du gerade vorgestellt hast, beherzige und das didaktisch entsprechend aufbereite, bin ich dann immer im Sweet Spot sozusagen der Lernaktivitätskurve von Schülerinnen und Schülern?
Oh, nein, ja, natürlich kann man das hängt miteinander zusammen, aber in einer ganz anderen Form, als du jetzt denkst. Wir machen ja in der Physik ganz verrückte Dinge in der Didaktik und wir sind da wirklich Exoten. Da möchte ich vielleicht mal Hetty anführen. Ich weiß nicht, der sagt euch vielleicht was, der hat vor ein paar Jahren also so eine riesen Studie gemacht, indem er 1000 Studien miteinander verglichen hat. Und der hat gesagt, wenn es gelingt, dass wir den Blick des Lehrenden dahingehend ändern, dass er das Lernen mit den Augen der Kinder sieht, dann haben wir einen ganz tollen Anfang. Und das haben wir versucht, in der Physikdidaktik umzusetzen. Und zwar nennen wir das, mein Chef wird jetzt bestimmt böse gucken, wir nennen das Rückwärtsplanung. Rückwärtsplanung heißt, wir denken vom Lernprozess der Kinder aus. Viele Lehrkräfte, die also ganz neu sind und in die Schulen gehen und ihren ersten Unterricht planen, die machen das immer so, dass die denken, so von auf der Handlungsebene. Oh, was muss ich jetzt machen, damit die Stunde rund läuft? Welche Methoden mache ich und so weiter? Und die haben das Lernen der Kinder gar nicht im Blick. Also das, was auf der tiefen Ebene des Unterrichts abläuft. Und und in der Rückwärtsplanung versuchen wir beides miteinander zu verquicken. Das heißt, wir sagen, ihr überlegt euch zuerst, was sollen die Kinder lernen? Welche Lernprozesse sollen in den Köpfen der Kinder stattfinden? Was müssen die Kinder dann machen, damit diese Lernprozesse überhaupt ablaufen können? Und zum Schluss erst zu denken, so, was muss ich machen, damit die Kinder das machen, damit Lernprozesse ablaufen können? Mhm. Also quasi so genau andersrum. So, und das verbinden wir jetzt mit den Lernschrittfolgen der Basismodelle. Weil die Basismodelle sind nicht anders als Strukturierungshilfe für den Unterricht. Ja, und jetzt müssen unsere Studierenden müssen für jeden Lernschritt eben halt einmal sich überlegen, welche Lernprozesse sollen in diesem Lernschritt ablaufen, was müssen die Kinder tun, was muss ich als Lehrende tun. Das heißt, die haben also für das Basismodell Konzeptbildung so eine Matrix, vierspaltig, also der erste ist mal Lernschritt 1, Lernschritt 2, Lernschritt 3. Und dann kommen wir zu dem, was ich eigentlich mache. Wir verknüpfen das Ganze mit einer sogenannten Lesson Study. Das ist so eben halt das, was ich beforsche. Also Lesson Study heißt nichts anderes als Unterrichtsforschung. Das ist eine kollaborative Form von Unterrichtsforschung. Das heißt, wir planen gemeinsam Unterricht und versuchen nachher zu gucken, ob das auch funktioniert, was wir machen über diese Lesson Study. Das heißt, wir haben also den Unterricht geplant über unsere Rückwärtsplanung. Wir haben auf der einen Seite eben halt die kognitiven Prozesse, die wir erwarten, die Schülerhandlungen, die wir erwarten. Dann gehen wir in Schulen und einer unserer Studierenden führt dann den Unterricht durch. Und die anderen Studierenden, die beobachten Schüler und Schülerinnen, und zwar jeweils einer. Und zwar werden dann ganz explizit und ganz kleinschrittig die Schülerhandlungen aufgeschrieben. Und anschließend, jetzt kommen wir zur Lernaktivitätskurve. Anschließend wird daraus eine Lernaktivitätskurve erstellt. Und zwar auch wirklich für jeden Lernschritt. Insofern passt das alles zusammen.
Auch da habe ich mehrere Rückfragen. Zum einen, wie messt ihr denn Aktivität? Also was ist da euer, das, was ihr ganz konkret euch anguckt? Also die Anzahl der Fragen, die gestellt werden, sowas?
Also es werden erstmal ja nur Schülerhandlungen beobachtet. Und dann haben wir uns jetzt, also das, was aus der Literatur bekannt ist, ist nicht zielführend. Da sitzen wir gerade bei und da wird jetzt auch ein Vortrag vorbereitet, also jetzt ganz frisch. Wir haben also diese Lernaktivitäten, die Anforderungsbereiche 1, 2, 3, die in den Curricula verankert sind, haben wir die angepasst und haben dann eben halt das Ganze noch skaliert. Keine Aktivität bis hin zu ganz tolle, strukturierte, zielführende Aktivität. Also wir haben das so ich glaube, es sind 5 oder 6 Schritte unterteilt. Und danach wird das gemacht. Also die Lernaktivitätskurven, die man so in der Literatur findet, die sind so aus dem Bauch raus so unterteilt in Reproduktion, Reorganisation und Transfer. Aber das kann man so nicht machen, weil nicht jeder Abschnitt eines Unterrichts ist beinhaltet alle 3 Stufen, sondern manchmal wird auch eine Reproduktion erwartet von den Schülern und Schülerinnen an dieser Stelle. Und deswegen haben wir das eben halt an die Anforderungsbereiche angelehnt.
Ist ja aber dann auch hoch individuell, je nachdem, wenn ich jetzt die 3 introvertierten und die 3 extrovertierten Schüler beobachte, dann geht das natürlich weit auseinander. Wie sucht man sich die zu Beobachtenden aus?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil wir die Lerngruppen ja meistens gar nicht kennen. Mhm. Und da lassen wir uns, das soll ja auch so ein Durchschnitt sein, wir lassen uns von den Lehrkräften vorher sagen, die sollen uns 2 Schüler, Schülerinnen, also Namen mitteilen, die im höheren Bereich liegen, so mittelmäßige, und eben halt Kinder auch, die im Förderbereich liegen.
Ich frage mich gerade auch noch, kombiniert ihr das auch noch mit Befragung nachher, wie die Schülerinnen und Schüler das wahrgenommen haben? Weil, was ich mir jetzt vorstellen kann, also wenn man den Querschnitt nimmt und sagt, okay, da wollten wir eigentlich Aktivierung und da ist bei allen die Kurve niedrig und woanders war sie hoch, dann kann man vielleicht daraus schlussfolgern, bei dem, wo es niedrig war, müssen wir was anders machen. Aber auf individueller Ebene ist das ja vielleicht gar nicht so klar. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, ist es denn gut oder besser, wenn eine Schülerin über die gesamte Zeit, über alle Module, die gemacht werden, mittelmäßig aktiv war? Oder ist es für den individuellen Lernerfolg nicht vielleicht wichtig, dass einmal da ein Peak bei ist, dass sie einmal so ein Aha-Erlebnis hat und einmal richtig aktiv war? Also mit anderen Worten, kann man da einfach quasi den Mittelwert nehmen und das über einen Kamm scheren? Oder sind es nicht vielleicht markante Punkte, die dann wichtiger sind für den individuellen Lernerfolg?
Nein, wir gucken uns schon die gesamte Kurve an und machen keinen Mittelwert, sondern wir gucken uns jede Stelle der Kurve an. Was ist da passiert am Unterricht und was ist da passiert mit dem Mädel oder mit dem Jungen? Wenn wir ganz viel Glück haben, und das ist zum Beispiel in der Experimentierphase, da gehen wir während des Unterrichts ja rum, und da kann man natürlich auch nachfragen. Mhm. Und ansonsten, das wollte ich noch dazu sagen, werden die Kinder noch ausgesucht, das sagen wir denen auch. Wir sagen nicht, dass sie beobachtet werden, aber wir gehen vorher und sagen, ja, wir würden gern, was weiß ich, Marie und Henrik und Björn und so, die würden wir nachher nochmal gerne zu uns bitten, weil wir die noch eben halt ein bisschen befragen wollen. Und fühlen sie sich auch meistens ein bisschen gebauchpinselt und so weiter und so fort. Und dann können wir da nochmal nachfragen, was war uns an dieser Stelle eben halt aufgefallen und was lag denn da dahinter oder was war dahinter.
Ja. Und im Optimalfall, den Gedanken hatte ich gerade noch, dreht es sich wahrscheinlich um die richtige Passung. Ne? Weil Schülerinnen und Schüler alle unterschiedlich sind, hast du jetzt gerade auch schon gesagt, und unterschiedliche Bedarfe haben, um zu ihrem persönlichen maximalen Lernerfolg zu kommen. Und die Idee wäre wahrscheinlich, wenn man das oft genug macht und genug Daten hat und bestimmte Muster dann vielleicht irgendwann erkennt, dass man dann vorhersagen kann, für den und den Typ Mensch eignet sich folgendes Modul oder folgender Ansatz besonders gut. Das leuchtet eigentlich ziemlich ein.
Genau. Und was eigentlich für mich so das Wichtige ist, ist Folgendes. Ich besuche ja meine Studierenden auch immer im Praktikum. Also wenn die ihr Schulpraktikum machen und sitze dann hinten und muss anschließend mich mit ihnen dann über ihre Planung unterhalten und was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Dann sitze ich da hinten, so habe natürlich alles beobachtet, bin ja nur auch schon lange genug Lehrerin, um zu sagen, um da auch Aussagen treffen zu können. Aber ich sag das. Und also ich merke ganz häufig, dass dann Studierende so direkt in die Defensive gehen und sagen, ja, du kannst mir ja viel erzählen. Also ich sehe das ganz anders. Bei der Lesson Study sitzen sie ja selber hinten und beobachten Kinder und schauen sich nachher die Lernaktivitätskurve an und sehen bei bestimmten Kindern. Also da sieht man wirklich, dass da gibt es einen Bruch an einer bestimmten Stelle. Und wenn man das mit dem Unterricht vergleicht, an dieser Stelle hat es auch in der Planung einen Bruch gegeben. Das war nicht in Ordnung, das war nicht gut geplant. Also das öffnet so die Augen für das, was sie selber tun und zu erkennen, es funktioniert oder es funktioniert nicht, was ich da gemacht habe.
Bei wie viel Prozent setzt dieser Aha-Effekt ein? Was willst du sagen?
Och, ich denke, also ich mache ja dann als Prüfungsleistung, die müssen ja auch ein bisschen digital werden, unsere Studierenden, die dürfen dann einen Podcast machen oder eben halt was anderes. Und ich habe also auch da schon sehr viele Podcasts bekommen, wo sie sich dann gegenseitig darüber austauschen müssen, was haben sie für eine Methode und was ist ihnen dabei aufgefallen und wie haben sie das empfunden und so weiter. Und es ist nichts Negatives dabei rumgekommen. Also eigentlich war das, also wir fanden das alle ziemlich, ziemlich gut. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Doktoranden, also nicht ich, der ist nicht bei mir Doktorand, sondern woanders, der nutzt jetzt diese Methode in seiner eigenen Studie. Die Betreuende hat gerade eine Masterarbeit betreut, die haben auch diese Methode in ihrer Masterarbeit genutzt. Und dabei ist uns zum Beispiel, da fallen dann eben halt auch so Dinge auf, die noch nicht so ganz rund laufen. Wo wir jetzt eben halt auch dran ansetzen, zum Beispiel mit dieser Lernaktivität, wie man die skaliert. Da ist uns aufgefallen, als die ihre Arbeit vorgestellt haben im Seminar, dass das nicht so funktioniert, sondern dass man da eben halt anders denken muss. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und ich habe ein bisschen geguckt, was man da machen kann. Und so sind wir dann auf diese Methode gekommen, der Anforderungsbereiche und der Aktivitätsstufen. Und das zeigt natürlich, dass das wesentlich besser läuft und dass die, wie sagt man so schön, dass die Aktivität dann auch wesentlich besser dargestellt werden kann. Mhm. Also zum Beispiel, vorher war das ja also Reproduktion ganz unten und wenn jetzt ein Kind nur reproduziert hat, weil das an dieser Stelle eben halt nichts weiter gab im Unterricht, also reproduzieren, das ist ja trotzdem ganz unten gewesen. Mhm. Aber eigentlich war das Anforderungsbereich 1, also Reproduktion, war sie ganz oben, weil sie das ganz toll gemacht hat.
Ja. Mhm.
So. Und wenn man anhand dieser Kurve jetzt als mit geschulten Augen die dahinterstehende Didaktik rekonstruieren kann, sprechen wir dann von didaktischer Rekonstruktion oder ist es was ganz anderes?
Das ist ganz was anderes. Nein, aber wir können jetzt nochmal wieder, um das abzuschließen, darauf kommen. Wir haben ja vorher, also die müssen das natürlich auch auswerten. Hm. Und ein ganz großer Knackpunkt ist natürlich, wir haben ja vorher eben halt in unserer Rückwärtsplanung die kognitiven Prozesse und die Schülerhandlungen, die laufen müssen, um diese kognitiven Prozesse auszulösen. Und jetzt beobachten wir Schülerhandlungen. Und jetzt ist die Sache, aus diesen Schülerhandlungen versuchen wir wieder kognitive Prozesse herzuleiten. Also quasi vom einen von dem zu dem und dann wieder von dem zu dem. Also im Prinzip genau das Umgekehrte. Mhm. Und das ist auch noch nicht so ganz rund. Also da, man kann nicht in die Köpfe der Kinder gucken. Da sind wir auch gerade dabei, nochmal zu sehen, ob wir das noch ein bisschen runterbekommen, weil also so einfach von Handlungen auf Lernprozesse zu schließen, das ist noch ganz dünnes Eis, würde ich so sagen. Aber es ist eben halt eine Methode, die schon viele Jahre auch hier in Deutschland durchgeführt wird, kommt ursprünglich aus Japan und wird eben halt genutzt, sehr, sehr intuitiv natürlich, um Unterricht zu verbessern. Und das hat eigentlich überall gezeigt, dass Unterricht dadurch verbessert wird. Also zum einen natürlich, da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit. Die Teamarbeit, die Arbeiten im Team, dann diese eigene Beobachtung und so weiter. Da sind so viele Faktoren, die das Ganze begünstigen und da eben halt auch zeigen, dass das eigentlich eine schöne Methode ist.
Und ich finde die Methode, das Schöne an der Methode, weil es so positiv fokussiert ist. Man guckt nicht, ach, da hättest du den Unterricht besser machen können, weil das und das und das hat noch nicht funktioniert, sondern der Fokus liegt wirklich darauf, die Kinder sollen was lernen. Man sieht anhand der Aktivitätskurve, da ist was passiert. Wie kann ich das verbessern? Also es ist sehr positiv geprägt, dieser Fokus, den man hat.
Genau, genau, so sehe ich das auch. Also da ist ist eigentlich so für jeden, ja, so ein Gewinn dabei.
Jetzt kommen wir zur didaktischen Rekonstruktion.
Die didaktische Rekonstruktion ist das, was letztendlich bei uns über allem schwebt, weil unser Chef ja einer der Mitbegründer des Modells der didaktischen Rekonstruktion war. Und das ist letztendlich das, der Rahmen jeder Unterrichtsplanung bei uns. Die didaktische Rekonstruktion setzt sich aus drei Teilen zusammen. Didaktisches Dreieck kennen wir ja. Und zwar haben wir an erster Stelle immer so die fachliche Klärung. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir Unterricht planen, fachlich mit unserem Unterrichtsgegenstand kritisch auseinandersetzen. Also wir müssen die Physik dahinter verstehen. Wir müssen gucken, was gibt es dazu und so weiter und so fort. Das ist also eine ganze Menge, sich da mit vertraut zu machen. Was ist fachlich? Was steckt fachlich hinter meinem Unterrichtsgegenstand? Und ganz wichtig ist das. Das ist ja dann ein ganz großes Konvolut an Wissen, was man dann aufbaut. Dann daraus eben halt die Elementaria zu extrahieren. Also zu gucken, was ist jetzt wichtig? Was davon brauche ich für meinen Unterricht? Das sind so wie so kleine Puzzlestückchen, die ich dann habe. So, ich möchte jetzt das unterrichten, daraus und das und das und das, das brauchen meine Schüler. So, und jetzt kommt eigentlich der zweite wichtige Teil. Das ist der Teil, der wiederum die Schüler und Schülerinnen betrifft, nämlich zu sehen, was bringen die Schüler mit in den Unterricht. Und das ist natürlich einmal das Vorwissen, was sie aufgebaut haben, aber dann auch eine ganze Menge an Laienvorstellungen, die sie haben, die sie mitbringen und die man als Lehrkraft eben halt auch parat haben muss und die man wissen sollte. So, und dann wird eben halt versucht, an diese Schülerwissen, an diese Schüler- und Laienvorstellung anzuknüpfen. Und dadurch kommen wir dann zu unserer didaktischen Strukturierung des Unterrichts. Das heißt, wir beziehen Schülervorstellungen auf das Fachliche. Wir schauen uns an, was bringen die Schüler mit? Kann ich an das Wissen anknüpfen? Kann ich an die Vorstellung anknüpfen? Oder ist das so eine Alltagsvorstellung, die physikalisch falsch ist? Muss ich da vielleicht einen Wechsel indizieren? Und dafür gibt es natürlich bestimmte Methoden und die brauche ich dann eben halt, um meinen Unterricht zu strukturieren. Und die didaktische Strukturierung letztendlich zum Schluss, das ist so die Zusammensetzung des Puzzles. Ich habe also meine kleinen Elementaria, also das Elementare des Fachlichen, was ich unterrichten will, und die Schülervorstellung. Beziehe das aufeinander, wähle Methoden aus und da bin ich wieder jetzt da, wo wir vorher mit angefangen haben. Ich wähle ein Basismodell aus, in das ich also meinen Unterricht reinpacke. Will ich ein Konzept bilden oder will ich ein Problem lösen oder möchte ich meine Schüler etwas entdecken lassen? Und dann mache ich die sogenannte Rückwärtsplanung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das heißt, ich habe die einzelnen Lernschritte und diese einzelnen Lernschritte fülle ich jetzt aus mit einer bestimmten Methodik, die ich habe. Also meinetwegen, wenn ich an das Vorwissen rankomme, dann wähle ich ein Brainstorming oder so etwas und komme so dann so nach und nach zur Strukturierung meines Materials. Also die didaktische Rekonstruktion ist der große Rahmen über alles. Wenn ich nicht weiß oder wenn ich fachlich nicht fit bin oder nicht weiß, was meine Schüler und Schülerinnen mitbringen, dann kann das eigentlich nicht klappen. Und das war es eigentlich dazu.
Und noch haben wir nur über die ganze schulische Lernkurve und als die Schule als Lernort gesprochen. Aber ein anderes großes Thema sind ja auch die außerschulischen Lernorte. Und da gibt es zum Beispiel zwei Projekte. Einmal das Physics oder Physi XS, ich weiß nicht, wie ihr sagt, und das Fühlmobil.
Ja. Ja, das wird überall mit eingebunden. Also Physics ist einfach nur der Name unseres Lehr-Lernlabors. Zum Beispiel, wenn wir so eine Lesson Study machen, dann planen wir Unterricht, wo zum einen eben halt, wir gehen in die Schule, führen Unterricht aus, wir binden immer einen außerschulischen Lernort mit ein. Manchmal gehen wir auch einfach nur spazieren. Also zum Beispiel während Corona sind wir die ganze Zeit immer nur spazieren gegangen und haben also eben geguckt, wo Kräfte in der Natur wirken zum Beispiel. Mhm. Und dann kommen die Kinder zu uns in das Lehr-Lernlabor zum Experimentieren. Das heißt, da machen wir den letzten Lernschritt des Konzeptbilds. Die müssen hier eine Problemlöseaufgabe bearbeiten und das mit Hilfe von Experimenten. Da ist Physics. Also Physics wird überall mit eingebunden. Fühlmobil ist eine ganz andere Geschichte. Ist auch aus Corona geboren, weil eben halt viele Kinder, dadurch, dass in der Schule war das Experimentieren ja verboten, hatten extreme Defizite und da hat also Michael, also mein Chef, so ein Konzept erarbeitet, dass wir eben halt mit unserem Fühlmobil an bestimmte Orte fahren, wo Kinder experimentieren können, zum Beispiel an Jugendhäuser oder hier in Oldenburgs Mädchenhaus oder was weiß ich, Kindertagesstätten, aber nur für größere Kinder und so weiter, mhm, und so fort. Und da waren ganz viele Studierende mit eingebunden. Die haben dann auch ihre Masterarbeiten dazu geschrieben oder Bachelorarbeiten. Und wir haben dann kleine Unterrichtssequenzen erarbeitet, wo viele Experimente drin enthalten waren. Und die durften die Kinder dann ausführen. Ich habe zum Beispiel in einer Arbeit betreut, da ist ein Exit-Game erarbeitet worden von einer jungen Dame, Luisa Gerwing heißt sie, ich muss sie mal sehr lobend hier erwähnen, weil die arbeitet auch in diesem, wie heißen die, Escape Rooms. Und die hat also so tolles Material erstellt, das war der Hammer und den Kindern hat das so viel Spaß gemacht, also damit zu arbeiten. Ja, das ist Fühlmobil. Das leider jetzt
schön.
Wird nicht mehr gefördert, insofern ist das im Moment so ein bisschen am Schlafen. Aber wir können das jederzeit wieder aufleben lassen. In den nächsten Wochen ist ja so die Hochzeit, weil das Semester zu Ende geht und weil wir mit den Planungen fertig sind. Und da läuft ganz viel in Physics eben halt. Ich habe jetzt am Freitag kommt die Wievielsteder-Klasse. Die kommt hier in das Lehr-Lern-Labor und macht Experimente zu extremen Wetterereignissen, zu Dürre. Mhm. Und nächste Woche haben wir was zu Kraft wieder, weil Kraft lässt sich so schön für eine untere Klassenstufe lässt sich das so schön bearbeiten. Mhm. Und dann haben wir aber auch, wir haben also dieses Mal wirklich auf der einen Seite Kraft, auf der anderen Seite eben halt so Extremwetter. Da haben wir auch was zu Überschwemmungen und dann sind wir nächste Woche Donnerstag auf Norderney und arbeiten da in der KGS und die kommen dann eine Woche später zu uns hierher.
Ja, das klingt sehr gut und dann bleibt uns, glaube ich, nur zu sagen, an euch da draußen, die zuhören, guckt euch das gerne mal an. Es gibt immer mal wieder Tage der offenen Tür, wo man sich die leeren Lehrräume auch angucken kann. Nutzt das mal und experimentiert ein bisschen.
Genau. Da läuft jetzt demnächst wieder was. Ich habe jetzt nur das Datum nicht, aber das kann man ja rausbekommen. Wieder auch vom Schlauen Haus von Ahoi Mint und Olila. Da ist wieder was auf dem Marktplatz in Oldenburg. Irgendwann im Sommer jetzt, ich glaube im August.
Wir behalten den Marktplatz einfach mal im Auge.
Genau, ja.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende einer sehr spannenden Folge. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Und wenn euch auch die Kettenreaktion, wenn bei euch nun auch eine Kettenreaktion entflammt ist und ihr mehr über Forschung rund um das Thema Schule erfahren wollt, dann hört doch auch gerne mal in die Folgen 1, 14 oder 19 rein.
Und wir sagen natürlich auch Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Chris, sehr schön, dass du heute bei uns warst.
Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht tot geredet.
Nein,
absolut gar nicht. Wir haben sehr, sehr viele Fachbegriffe auf jeden Fall heute gelernt. Einiges nochmal zum drüber nachdenken und ich muss die ganze Zeit an die Lernaktivitätskurve denken. Das wird uns auf jeden Fall im Kopf bleiben. Danke dir, Chris, und wir sagen bis nächsten Monat, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.